Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Kaum zu fassen, kaum zu fassen, was es alles für Motive beim Fasten gibt, oder? Erstaunlich. Aber wir sind ja damit auch schon mitten im Thema, nämlich warum tun wir eigentlich das, was wir tun? Und ich meine, in der Theaterszene schon mal so zwei Gründe ausmachen zu können. Manches machen wir, weil wir das irgendwie gut finden. Zum Beispiel Fasten, um abzunehmen. Oder vielleicht Heilfasten für unsere Gesundheit. Oder wir verzichten auf bestimmte Dinge wie Alkohol, Medien, um uns nochmal zu beweisen, dass wir davon nicht abhängig sind. Oder vielleicht ja auch so ein bisschen prophylaktisch, weil wir sagen, wir wollen erst gar nicht von solchen Dingern abhängig werden. Die erwähnten Ziele, ich persönlich finde die einfach super gut. Aber meiner Meinung nach ist es ja ein Verzichten auf bestimmte Dinge. Ist das auch schon gleichzusetzen mit Fasten? Ein weiteres Motiv, aus dem heraus wir bestimmte Dinge tun könnten, hat die Person in unserem Theaterstück offenbart, die zu Gottes Ehre oder ja mit Gottes Ehre, müsste man vielleicht eher sagen, Milch getrunken hat. Sie dachte, dass niemand den Schwindel bemerken würde, um dadurch vor anderen anerkannt zu werden, vielleicht sogar ein bisschen bewundert zu werden. Zu wissen, wer wir sind, und von anderen auch so respektiert zu werden. Ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis und das ist auch berechtigt. Aber was machen wir nicht alles, um das am Ende wirklich sicherzustellen? Um die Anerkennung unseres Vaters oder die Anerkennung unserer Mutter, unserer Kinder, unseres Chefs, unserer Mitbewohner in der WG zu bekommen. Und sicher habt ihr auch schon mal in diesem Zusammenhang diesen ja schmerzerfüllten Satz gehört oder vielleicht auch schon selber ausgesprochen: Ich kann Ihnen einfach nicht genügen. Egal, was ich mache, ich kann Ihnen einfach nicht genügen. Ich beobachte, wie oft sich junge Eltern dem gesellschaftlichen Druck beugen und ihr Kind in die Kita stecken, obwohl sie innerlich eigentlich kein wirklich gutes Gewissen dabei haben. Manche sich sogar wirklich schuldig dabei fühlen. Aber der Kinder wegen auf den Beruf verzichten, das gibt halt gegenwärtig in der Gesellschaft Punktabzug. Und deswegen knicken sie ein. Ich möchte aber all denen, die sagen, ich würde das so gerne tun und durchhalten, einfach mal Mut machen. Ich habe gestern Nachmittag mal so ein bisschen rumgelesen und kam in einer Zeitschrift auf einen Kommentar. Es gibt dort scheinbar auf Netflix eine neue Serie, Adoleszenz. Vielleicht hat der ein oder andere das schon gesehen. Man geht der Frage nach, das ist ein 13-Jähriger, der seine Klassenkameradin ermordet. Und die Frage steht im Raum, warum? Wie kann das sein? Wo kommt es her? Und am Ende kommt man drauf, dass dieser Junge scheinbar sehr verletzt war. Und dass das eine Reaktion auf seine Vulnerabilität war. Und ich las in diesem Artikel von einem Psychiater Seehuber, und das fand ich so ermutigend, deswegen dachte ich, ich gebe das einfach heute Morgen mal weiter. Er schrieb, was aber können Eltern tun, damit ihre Kinder eben nicht vulnerabel, also so leicht verletzlich werden? Die frühe Kindheit sei entscheidend, sagt Seehuber. Im Alter von 2 bis 4 Jahren werde jene Bindung aufgebaut, die Kindern den Rest ihres Lebens Sicherheit geben. Spielen Sie mit Ihren Kindern, wenn sie klein sind. Räumen Sie ihnen Zeit ein, sagt Seehuber, nicht ohne zu betonen, dass gerade das heute bei oftmals stark eingebundenen Eltern drohe, zu kurz zu kommen. Also auch hier von profunder Seite die Ermutigung, sich wirklich Zeit zu nehmen für unsere Kinder und eben das Erziehen, doch vielleicht auch gerade, was die Beziehungen angeht, in die eigene Hand zu nehmen. Denn gerade in diesen ersten 3, 4 Jahren entstehen diese Bindung zwischen Kindern und Eltern, zwischen Kindern und vielleicht auch Großeltern, nahe Verwandten, die dann ein Leben lang zur Stabilität und zum Fundament für andere Beziehungen werden können. Einfach als Ermutigung. Warum tust du, was du tust? Das ist die Frage heute. Übrigens stammt die Frage gar nicht von mir. Stammt noch nicht mal von meinem sehr geschätzten Kollegen Frank Düler. Sie ist schon viel, viel älter als er und als ich, weil sie stammt von unserem Vater im Himmel höchstpersönlich. Und ich dachte, ich nehme euch heute da mal mit hinein in die Situation, in der Gott sie gestellt hat. Es ist November 518 vor Christus. Seit 2 Jahren ist nach 16-jähriger Pause die Arbeit am Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem wieder in vollem Gange. Die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft haben sich von den Propheten Haggai und Sacharja dazu neu motivieren lassen. 70 Jahre hatte Israel in der babylonischen Gefangenschaft verbracht. Israel hatte verstanden, die Gefangenschaft, die ist uns deswegen widerfahren, weil Gott mehr als nur sauer auf uns war. Wir hatten unser Leben letztlich selbst in die Hand genommen, ohne unseren Schöpfer geführt. Wir nannten uns Volk Gottes, aber wir waren es gar nicht. Mogelpackung. Wir taten nur so, als ob. Wir waren im Grunde genommen wie jeder andere Mensch außerhalb des Volkes Gottes auch. Wir führten unser Leben ohne Gott, in Eigenregie, eigenwillig, egoistisch, bisweilen rücksichtslos. Und in der babylonischen Gefangenschaft dämmerte es Israel dann. Gott hatte ihnen damit einen Schuss vor den Bug gesetzt. Sie war quasi so ein verletztes, verzweifeltes Werben um sein Volk. Und so ist unser himmlischer Vater. Du und ich, wir sind ihm wirklich wichtig. Und er setzt alle Hebel in Bewegung, dass er und wir zusammenkommen, damit wir nicht unterm Untergang entgegenrennen, weil spätestens mit dem Tod deutlich wird, ob unser Leben in Gott endet oder an Gott vorbei in die finstere Gottesferne führt. Gott gönnt das niemandem, diese Gottesferne, sondern er wünscht sich, dass wir ein Leben füllen, uneingeschränkt von allem Negativen und das bis in alle Ewigkeit. Und deswegen wirbt er. Wirbt er manchmal mit Geschenken und Freundlichkeiten. Diese Woche bekam ich wieder berichtet, wo Gott geheilt hat in der Familie. Das ist so schön zu hören. Gott wirbt durch Geschenke und Freundlichkeiten, aber manchmal fruchtet das ja auch nicht. Und dann wirbt Gott eben auch schon mal mit dem Schuss vor den Bug. Als Israel das verstanden hatte, begann es in der Gefangenschaft zu fasten. Er sagte, wir müssen Dinge verändern. Und sie haben 4-mal im Jahr gefastet, jedes Jahr in diesen 70 Jahren. Im 4. Monat, um an die Eroberung Jerusalems zu erinnern. Im 5. Monat, um an die Zerstörung ihres geliebten Tempels, dem Ort der Gottesbegegnung, zu erinnern. Im 7. Monat, um an die Ermordung des Statthalters Gedalia zu erinnern, dem sie in dieser Zeit anvertraut waren. Im 10. Monat, um an den Beginn der Belagerung Jerusalems zu erinnern. 4 Fastentage an dem Weg entlang, den Gott in seinem Zorn über Ignoranz und der Sünde seiner Menschen mit ihnen gegangen war. Hochmut kommt vor dem Fall und danach hoffentlich Einsicht. Zumindest war das bei dem Volk Israel so. Da war schon mal die Einsicht gewachsen. Wir müssen Dinge verändern und anders machen. Aber bis in jenen November 518 vor Christus hinein zeigte sich, dass dieses Volk vieles von Gott noch nicht wirklich verstanden hatte. Im November 518 vor Christus schickten die Leute aus Bethel 2 Männer namens Sarezer und Regemelech mit ihren Leuten zum Tempel nach Jerusalem. Und natürlich sahen die, dass die Arbeit im Tempel wieder richtig gut voranging. Und so wagten diese Männer es, den Priestern und Propheten dort am Tempel folgende Frage zu stellen, die sie sehr bewegte und weshalb sie eben auch von Bethel dorthin geschickt worden waren. Die Frage lautete, sollen wir weiterhin im 5. Monat trauern und fasten, wie wir es so viele Jahre getan haben? Und man kann verstehen, die Frage schien ihnen berechtigt. Das war ja gerade der 5. Monat, der Tag, wo man an die Zerstörung des Tempels gedacht hat. Jetzt ging die Arbeit am Tempel wieder voran. Der Tempel wurde wieder richtig schick und schön. Und natürlich haben die Leute gedacht, na ja, dann ist doch Gott scheinbar uns auch wieder gut. Müssen wir dann überhaupt noch diesen Fastentag für ihn halten? Und Gottes Antwort an diese Gesandtschaft lautete, sagt dem ganzen Volk im Land und den Priestern 70 Jahre lang, habt ihr im 5. und im 7. Monat getrauert und gefastet? Habt ihr das etwa für mich getan? Und wenn ihr esst und trinkt, tut ihr das dann nicht für euch selbst? Das war also letztlich genau unsere Frage, die wir heute bewegen. Warum tust du, was du tust? Wir sind ja alle viel beschäftigte Leute. Wir machen und tun. Kann es sein, dass wir dabei vielleicht manchmal auch schon mal so ein bisschen uns der Fokus verrutscht geht? Dass wir vielleicht sogar manchmal gar nicht mehr genau wissen, warum wir das tun, was wir gerade tun? Oder wir insgeheim vielleicht feststellen müssen, dass wir Dinge aus Motiven heraus tun, die bei Licht besehen doch eher fragwürdig sind und eigentlich gar nicht uns entsprechen. Israel ist es damals so ergangen. Sie dachten, sie würden für Gott fasten, bis Gott sie darauf aufmerksam machte, dass er ihr Fasten gar nicht braucht. Essen und Trinken, das leuchtet, glaube ich, jedem ein, das machen wir für uns. Da sagt die ganze Gemeinde ganz schnell Amen, oder? Das machen wir doch für uns. Für wen denn sonst? Nur wenn du selber das Steak isst, wird dein Bauch faltenfrei. So ist es doch, oder? Wir machen die Dinge doch für uns. Essen, Trinken und was es sonst noch alles gibt. Wir brauchen das, nicht Gott. Und wie ist es beim Fasten? Braucht Gott es, dass wir fasten? Bleiben wir dabei noch mal kurz bei der Verwechslung von Fasten und Verzichten stehen. Wenn ich das richtig sehe, dann hat Gott weder ein Figurproblem, noch neigt er zu unmäßigem Konsum von modernen Medien, Alkohol oder Süßigkeiten. Mein Eindruck ist auch nicht der, dass Gott da etwas prophylaktisch tun müsste an dieser Stelle. Aber wenn du der Überzeugung bist, dass das bei dir anders ist als bei Gott, dann verzichte immer mal darauf. Das ist gut. Und ich bin sicher, dass unser Vater im Himmel dich dabei voll und ganz unterstützt, dass er sich darüber freut. Gott unterstützt immer gute Dinge in dieser Welt. Das ist genau sein Ding. Gute Dinge. Da ist er gleich im Boot. Mach das. Und du kannst das 7 Wochen vor Ostern machen oder 7 Wochen vor deinem Geburtstag. Das ist ganz egal. Es ist jederzeit gut. Gut auf Probleme und aufkommende Probleme zeitnah zu reagieren. Mach das. Übe dich im Verzichten. Das stärkt auch deine Widerstandskraft und deine Gesundheit. Und das ist großartig. Wo wir aber gerade beim Fasten sind, Fasten meint ein bisschen was anderes. Es meint mehr als Verzichten aus gut nachvollziehbaren Gründen. Ein Theaterstück klang das schon so ein bisschen an. Manche Leute verstehen Fasten auch als Gebetsverstärker. Ich vermute, das hat mit einem bestimmten Bericht aus dem Neuen Testament zu tun. Zur Zeit, als Jesus hier auf der Erde war, misslang seinen Jüngern bei einer Gelegenheit eine Dämonenaustreibung. Und Jesus kam dazu und sagte, dass dies nur durch Gebet möglich sei. Also allein durch den vollen Fokus auf Gott. Weil nur er, nur Gott, Dämonen austreiben kann. Später hat dann jemand, man kann das im griechischen Grundtext nachvollziehen, etwas ergänzt. Nämlich dort steht dann plötzlich durch Gebet und Fasten. Und ich kann nur vermuten, was das Motiv dabei war. Ein Motiv, das ich auch heute immer wieder mal bei Christen zu beobachten meine, weil Jesus ein Gebet offensichtlich nicht erhört, aber sie sich so sehr wünschen, dass dieses Gebet in Erfüllung geht. Zum Beispiel das Gebet für Gesundheit, für eine geliebte Person. Und ich kann das total nachvollziehen, dass sie sagen, okay, das Gebet hat noch nicht geholfen, ich helfe mal ein bisschen nach mit Fasten. Im Gebet bete ich also noch, Vater, dein Wille geschehe. Mach doch diese Person gesund. Aber durch den Zusatz von Fasten hoffe ich, dass am Ende dann doch mein Wille geschehe. Wie gesagt, dabei ist einem Menschen Gesundheit zu wünschen, ohne jeden Zweifel ein super gutes Anliegen. Zumindest, wenn diese Person nicht doch schon lieber in den Himmel will. Und das wäre ein bisschen blöd. Also meine Kollegen, der Timotheus und der Frank, die sagen immer, wenn du mal stirbst, dann werden wir üben, wie das mit Totenauferweckung ist. Und ich sage denen immer, lass die Finger davon. Wenn ich da oben bin, will ich nicht mehr weg. Wenn ich einmal bei Jesus bin, da will ich dort bleiben. Also Fasten, so etwas, sicher, weil ich es gut meine, aber doch versuche ich darüber praktisch Gott, ich sag's mal so spitz, Gott gefügig zu machen, dass er am Ende doch meinen Willen erfüllt. Aber Fasten ist das Gegenteil von Füllen. Fasten, da verzichtest du auf Essen, außer auf Wasser, auf Getränke. Du machst dich im wahrsten Sinne des Wortes leer. Warum? Damit du mal frei bist von dem, was dich füllt. Damit du leer wirst vor Gott. Und damit Gott dich füllen kann. Das ist der Sinn vom Fasten. Du hörst mal auf mit allem, was du sonst so willst und machst und tust. Und hörst stattdessen auf Gott. Hörst ihm zu. Es ist sehr hilfreich, dabei Gottes Wort zu lesen und sich ihm im Gebet hinzuhalten. Fasten, so beschrieb es mir mal ein väterlicher Freund von mir, der das regelmäßig praktiziert hat. Er sagt, ich merke immer, da wird diese gefühlte Wand zwischen mir und Jesus einfach ein bisschen dünner, durchlässiger. Mach dich in diesem Sinn sensibler für Jesus' Stimme. Natürlich kann man Jesus' Stimme auch anders hören. Fasten ist nicht der Weg, Jesus' Stimme zu hören, aber ein Weg. Wenn du also fasten möchtest, überprüf dein Motiv. Warum tust du, was du tust? Warum tust du Fasten? Im Theaterstück klang ja noch ein Gleichnis von der bittenden Witwe an. Vielleicht kennst du dieses Gleichnis noch gar nicht. Jesus hat es mal erzählt, in diesem Gleichnis nervt eine Witwe einen ungerechten Richter so lange und man muss schon sagen exzessiv, dass er befürchtet, dass diese Witwe eines Tages bei ihm vor Gericht ausrasten wird und ihm mit der Hand ins Gesicht schlagen wird. Also, das war ein echtes Power-Weib. Also kommt er dieser Befürchtung zuvor und sagt sich, bevor die das macht, bin ich schneller und ich gewähre ihr einfach ihre Bitte. Schließlich ist mir diese Frau einfach lästig und sie ist unberechenbar. Und das sind seine Motive, warum er nachgibt. Und Jesus selbst zieht daraus folgenden Schluss. Wir können das in Lukas 18 ab Vers 6 nachlesen. Jesus sagt, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seine Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen. Und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, also Jesus, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Also wir dürfen aus diesem Gleichnis meines Erachtens zwei Dinge mitnehmen. Wenn deinem Herzen danach ist, dann darfst du Tag und Nacht zu Jesus schreien. Mach das. Gott hält es aus. Wenn dieses Bedürfnis in dir ist, drück das vor Gott aus. Das ist wirklich gut und richtig und wichtig. Du musst keine Sorge haben, Gott ist so viel beschäftigt, 8 Milliarden, joi, da kann ich doch nicht die ganze Zeit und die ganze... Nein, musst du nicht. Du darfst Tag und Nacht zu Gott im Gebet kommen und schreien, er hält das aus. Dein himmlischer Vater liebt das. Väter lieben es doch, wenn ihre Kinder Bitten an sie herantragen. Wäre doch furchtbar, wenn wir als Väter daneben stehen und die Kinder immer nur andere bitten, weil sie die Hoffnung bei uns schon aufgegeben haben. Wäre doch furchtbar. Nein, Gott liebt es, wenn wir ihn bitten. Du wirst ihm nicht lästig, es ist völlig okay. Aber du musst auch es nicht aus Sorge heraus machen, dass dein Vater im Himmel dich sonst nicht hört. Jesus sagt, Gott ist kein ungerechter Richter. Er hört dich schon beim ersten Mal. Der Waisenhausvater Müller hat mal gesagt für sich selber, also ich bete grundsätzlich nur einmal für Sachen, alles andere erscheint mir doch sehr kleingläubig. Als würde ich Gott nicht zutrauen, dass er mich erhört beim ersten Mal. Also muss da keine Angst haben, Gott hört dich schon beim ersten Mal. Aber du darfst immer wieder kommen, weil ich weiß von mir, wie mich manche Sachen so bewegen. Und dann ist es eben nicht mit dem ersten Mal getan. Aber wenn dein Motiv beim Gebetsschrei ist, dass du denkst, durch Lautstärke oder durch anhaltendes Gebet, du könntest dich bei Gott dann besser durchsetzen, wird's wieder schräg. Dann wird's wieder schräg. Weil du ja glaubst, dann letztlich besser zu wissen, was jetzt gebraucht wird in deinem Leben oder im Leben anderer als Gott. Und damit verstößt du letztlich gegen das erste Gebot, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. In dem Moment machst du dich aber zu Gott, weil du sagst, ja Gott, du hast schon gute Ideen, aber in dem Fall weiß ich es besser. Und deswegen muss ich dir mal sagen, wie es eigentlich werden soll. Glauben meint auch, dass ich meinen Willen, Gottes Willen, unterordne. Dem Willen meines himmlischen Vaters unterordne. Glauben meint auch Vertrauen. Du kannst dem Vater im Himmel vertrauen. Wenn du eine Bitte an deinen Vater im Himmel richtest, wird er sie in der aus seiner Sicht bestmöglichen Art und Weise für dich und die Menschen um dich herum erfüllen. Daran musst du und brauchst du und darfst du niemals zweifeln, weil das völlig unnötig ist. Gott ist doch nicht der, der sagt, ja, wenn du mich bittest und nicht so richtig bittest, dann gebe ich dir halt was Zweitklassiges. Ist das Gott? Ist das der Gott, der am Kreuz für uns starb? Der sein Leben für uns gegeben hat? Dass er uns zweitklassigen Kram gibt? Wird nicht passieren. Wird nicht passieren. Du darfst voll vertrauen. Und deswegen fragt Jesus, wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, Glauben finden? Glaubst du, dass Gott dir in jeder Situation das Bestmögliche zugeben wird, zuschieben wird, dir angedeihen lassen wird? Warum tust du, was du tust? Warum betest du? Weil du deinen Willen bekommen möchtest? Oder weil du die Nähe zu deinem himmlischen Vater suchst und ihm in jeder Angelegenheit vertraust? Warum tust du, was du tust? Weil du dich verwirklichen und deine Pläne durchsetzen willst? Es gibt durchaus berechtigte Bedürfnisse. Aber es ist nicht dabei schon so, dass nur weil du ein Bedürfnis hast, das auch berechtigt ist. Mir hilft dabei schlicht und ergreifend Bibellesen bei der Unterscheidung zwischen dem, was ein berechtigtes Bedürfnis ist und was ein eingebildetes Bedürfnis ist. Warum tust du, was du tust? Weil du anderen gefallen willst? Mir genügt es, Jesus zu gefallen. Und ich erlebe in der engsten Bindung an ihm die größte Freiheit, gerade auch vor Menschenmeinungen über mich. Warum tue ich, was ich tue? Ich kann das nur für mich beantworten. Du musst es für dich beantworten. Ich tue, was ich tue, weil ich durch mein Denken, Fühlen, Reden und Handeln Jesus gefallen möchte. Und das hängt mit einer Erfahrung zusammen. Ich habe bemerkt, wenn ich Jesus gefalle, dann gefällt mir mein Leben auch. Es wird dadurch nicht immer leichter. Das sage ich auch dazu. Manches ist echt herausfordernd. Und ich hätte manchen Ärger nicht, würde ich nicht Jesus gefallen wollen. Aber ich erlebe mein Leben so sinnvoller und erfüllter. Für mich und auch für mein Umfeld. Ich gebe euch noch mal am Schluss eine kleine Kostprobe von dem, wie Gott sich unser Leben wünscht. Aus Sacharja, Kapitel 7, ab Vers 8. Die Botschaft, die Sacharja vom Herrn erhielt, lautete weiter: So spricht der Herr, der Allmächtige, fällt gerechte Urteile und begegnet einander mit Barmherzigkeit und Güte. Fügt den Witwen, Waisen, Fremden und Armen kein Unrecht zu und schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander. In so einer Welt zu leben, das ist doch schon mal ein guter Anfang, oder? Darum tue ich, was ich tue. Amen. Wir wollen miteinander ein Lied singen. Die Band kommt schon nach oben. Und dieses Lied heißt: Ich schaffe Raum für dich, für deinen Willen. Wenn es dein Wunsch und deine Bitte an Gott ist, lade ich dich ein, mit mir aufzustehen und Jesus das zu sagen: Ich schaffe Raum für dich.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.